der heutigen Folge wird es bunt. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit dem Thema Klimaangst und Klimawandel sowie psychodynamische Erklärungsmodelle und Aspekte dazu beschäftigt haben, wollen wir das Ganze heute noch einmal entzerren und uns besonders den Punkt der Verbundenheit angucken. Damit meine ich das Gefühl, dass wir uns mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen verbunden fühlen. Dabei werden uns wieder die Arbeiten des Psychoanalytikers und Klimaforschers Jeffrey Keel helfen, sowie das Konzept des kollektiven Unbewussten von Carl Gustav Jung. Hierbei wollen wir uns beispielhaft heute eine antike sowie eine eher zeitgenössische Geschichte angucken und schauen, wie uns diese dabei helfen können, unser gemeinsames Unbewusstes ein bisschen besser zu verstehen. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 23. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hocherfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema das kollektive Unbewusste und der Klimawandel. Wie wir in der letzten Folge gehört haben, ging der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung von einem kollektiven gesellschaftlichen Unbewussten aus, welches sich in bestimmten Archetypen zeigt. Diese wiederum zeigen sich in Bildern, in Musik und in Geschichten, die durch ihre Symbolkraft unser Unbewusstes ansprechen und ebenfalls unser Bewusstsein transformieren. Das bedeutet, dass sie in uns Gefühle, Wünsche, Erinnerungen und Vorstellungen wachrufen. Dieses kollektive Unbewusste meint laut Jung ein Teil unseres Unbewussten, der nicht rein persönlich ist, also nicht durch unsere persönlichen Erfahrungen geprägt ist, sondern der quasi überpersönlich ist. Damit ist gemeint, dass wir das kollektive Unbewusste miteinander teilen. Es handelt sich um einen psychischen Bereich in uns, der durch unsere Kulturgeschichte geprägt ist. Also die Erfahrungen, die wir beispielsweise als Gesellschaft sammeln und die sich wiederum in unseren Mythen, Sagen und Märchen ausdrückt, ebenso wie in Musik und Film. Von daher waren diese Medien für Jung eine gute Herangehensweise, um einen Zugang zu diesem kollektiven Unbewussten herzustellen. Und mit diesem kollektiven Unbewussten verbunden sind laut Jung die sogenannten Archetypen, von denen wir gleich nochmal mehr hören werden. Unter so einem Archetypen verstand Jung ein sowohl kulturübergreifendes als auch zeitepochenübergreifendes Bild, quasi ein inneres unbewusstes Bild, unter dem wir alle das Gleiche verstehen. Man könnte auch sagen, eine Art Vorstellung oder psychische Energie, unter der wir oder mit der wir alle die gleiche grundlegende menschliche Erfahrung verbinden oder Vorstellung. Diese Ansicht wurde nicht nur von Jung vertreten und ist auch alles andere als veraltet. Beispielsweise begegnet uns der Archetyp des inneren Weisen heute in der aktuellen Ego-State-Therapie, von der wir auch schon gehört haben. Mit dem inneren Weisen verbinden wir dabei ein Gefühl von Weisheit und Wahrheit. Damit ist der Teil in uns gemeint, der schon sicherlich weiß, was für uns das Richtige ist. Der Teil, der eigentlich die Antworten schon hat und worin ein großer Gewinn liegt, wenn wir es schaffen, einen Kontakt zu diesem inneren Anteil herzustellen. Ein weiteres Beispiel für einen Archetypen wäre der Archetyp der Mutter. Wenn wir kurz einmal innehalten und überlegen, was wir mit dem Bild der Mutter verbinden, kann es gut sein, dass uns eine versorgende und beschützende Haltung einfällt. Genau dies ist mit diesem Archetypen gemeint. Es geht also um eine tiefe menschliche Erfahrung, die wir mit den einzelnen Archetypen verbinden und welche durch diese wiederum repräsentiert werden. Märchen und Sagen, Geschichten aller Art und natürlich Träume finden in der Psychoanalyse Platz und sind bewährte Wege, um Einblicke sowohl in das Individuelle wie auch das kollektive Unbewusste zu finden. Nicht umsonst sprechen wir in der psychodynamischen Psychotherapie zum Beispiel von der Weisheit des Märchens. Unsere innere Welt interagiert unaufhörlich mit der äußeren. Unsere Psychodynamik beeinflusst unsere Beziehungen, unsere Gefühle und Wünsche zeigen sich in unseren Schriften, Spielen und Kunstwerken. Ich wage zu behaupten, dass doch zum Beispiel die meisten von uns Lieblingskünstler haben, von denen wir uns bewegt und abgeholt fühlen. Songs, die uns begleiten oder Bilder, die wichtige Erinnerungen und Gefühle in sich tragen. Das ist die Symbolkraft. Wenn wir ein Gefühl haben, entsteht in uns dazu ein inneres Bild. Und umgekehrt. Zum Beispiel rufen Bilder in uns Gefühle wach. Individuell könnte das zum Beispiel ein Familienbild oder die Urkunde von einem bestandenen Abschluss sein. Gesellschaftlich zum Beispiel Bilder der Mondlandung oder vom Mauerfall, die für ganze Generationen innerlich etwas in Bewegung bringen und Gefühle von Freiheit und Zusammengehörigkeit auslösen. Schon einzelne Bilder können unsere Fantasie aktivieren und wir beginnen uns vorzustellen, was sein könnte. In diesem Sinne bauen wir Brücken vom Bekannten ins Unbekannte und dabei auch zum Beispiel von der Gegenwart in die Zukunft. Wir werden uns in einer der kommenden Folgen vielleicht nochmal explizit mit der Bedeutung von Symbolen in der Psychotherapie befassen. Für heute wollen wir aber den Gedanken des vorhin schon vorgestellten Psychoanalytikers Jeffrey Kiel folgen, welcher sich im Rahmen des Klimawandels mit der Wirkungskraft von Symbolen auseinandergesetzt hat. Damit knüpft er an Jungs Ansichten an, dass eben bestimmte Symbole eine archetypische Bedeutung für uns haben und direkt unser Unbewusstes ansprechen, also etwas in uns auslösen, was nicht nur auf individueller, sondern eben auch auf kollektiver Ebene passiert. Kiel schaut sich an, was bestimmte Geschichten über unser kollektives Unbewusstes aussagen. Und er tut dies, wie gesagt, ganz spezifisch mit Blick auf den Klimawandel. Die Frage, die er stellt, ist, ob unser gemeinsames Unbewusstes Antworten auf die Klimakrise bereithält. Doch der Reihe nach. Zunächst betrachtet Kiel in seinem Buch Facing Climate Change – An Integrated Path to the Future kurz die Entwicklung von Geschichten und Erzählungen in der westlichen Welt und stellt fest, dass sich frühe Geschichten um das Verhältnis von Mensch und Natur drehten. Dies waren meist Geschichten von zum Beispiel sprechenden Tieren und Welten, in denen alles lebendig war. Diese Geschichten ermöglichten es den Menschen, einen Platz für sich in der Welt zu finden bzw. zu konzeptualisieren. Bestimmten Tieren wurden dabei bestimmte, oft ehrfürchtige Werte zugesprochen, wodurch diese zu Bindegliedern zwischen Mensch und Natur wurden. In diesem Zuge entstanden Archetypen wie der starke Bär, die weise Eule oder der trickreiche Fuchs etc. Mit der Zeit verschob sich der Fokus von der Interpretation unserer direkten Erfahrung mit der Natur hin zum Himmel und Bildern göttlicher Figuren. Wir begannen uns von der Natur zu trennen und uns über die Vorstellung göttlicher Rahmen zu verstehen. Für Kiel ist hier besonders wichtig, dass wir uns in diesem Zuge vom direkten Kontakt mit der Umwelt zu distanzieren begannen. Eine Bewegung, die mit dem Aufkommen der Wissenschaft zu einer gänzlichen Trennung führte. Unsere Fortschritte gingen mit Kategorisierung, Klassifikation und Reduktion einher. Um etwas besser verstehen zu können, versuchten wir, den menschlichen Einfluss herauszusubtrahieren. So gelangen uns große Fortschritte. Auch in der Psychologie sind wir ja stets bemüht, einzelne Faktoren so gut es geht zu isolieren, um diese zu verstehen und dann wieder Rückschlüsse auf ihr Zusammenspiel zu ziehen. Zum Beispiel, wenn wir untersuchen, ob ein bestimmter Lebensraum einen Einfluss auf die Entstehung depressiver Symptome hat. Es geht Kiel hier nicht darum, die wissenschaftlichen Fortschritte zu kritisieren, sondern zu fragen, ob uns im Rahmen des Fortschritts die Verbundenheit mit der Umwelt verloren gegangen ist. Oder psychodynamisch gesprochen, wehren wir etwas ab, was wir eigentlich wissen? An dieser Stelle kommen wir zu einer alten griechischen Geschichte, die frühe Hinweise hierauf gibt und vor über 2000 Jahren entstanden ist. Ein Mann wollte das größte Haus der Stadt bauen. Um das nötige Holz dafür zusammenzukriegen, ging er los und fällte den größten Baum im heiligen Wald. Er tut dies, obwohl er von Demeter, der Göttin des Baumes, vor den Konsequenzen gewarnt wird. Der Mann ignoriert ihre Warnung und schlägt den Baum aggressiv nieder, welcher blutend zu Boden stürzt. Aus Rache bittet Demeter die Göttin des Hungers darum, dem Mann eine gebührende Strafe zukommen zu lassen. Eines Abends kommt diese Göttin in sein Haus und belegt ihn mit einem nie enden wollenden Hunger. Am nächsten Morgen beginnt der Mann zu essen. Er kann nicht aufhören. Nichts scheint ihn sättigen zu können. Letztendlich verkauft er sein Haus, all seine Besitztümer und sogar seine einzige Tochter, um noch mehr Essen zu kaufen. Trotz allem kann er seinen Hunger nicht stillen und verzehrt sich schlussendlich selbst. Diese verstörende Geschichte entstand zu der Zeit, als die Griechen eine massive Schiffsflotte bauten, um das Mittelmeer in ihrem Feldzug überqueren zu können. Dafür fällten sie den Großteil der Bäume auf einer griechischen Halbinsel. Als Resultat zerstörten sie damit den Nährboden für die Landwirtschaft, was die Insel in eine große Katastrophe stürzte. Somit spiegelt die Geschichte wider, welche Konsequenzen es hat, wenn wir unseren Lebensraum vernachlässigen und im Rahmen eines solchen Pfades zerstören. Sie zeigt auch, wie unsere Abwendung von der Bedeutsamkeit der Natur, im Rahmen der Geschichte wird von der Heiligkeit der Natur gesprochen, zu dem unstillbaren Wunsch führt, unsere Welt zu verschlingen. Der Mann in der Geschichte, dessen Name sich übrigens mit Weltzerstörer übersetzen lässt, war eitel und erlebte sich als abgetrennt von der Welt um ihn herum. Diese Isolation führte zu einer Bereitschaft, den heiligen Baum zu fällen und seine Tochter zu verkaufen, um seinen Hunger zu stillen. Hier knüpfen wir wieder an das moderne Narrativ vom unendlichen Wachstum an, welches wir in Folge 22 besprachen. Was hier dargestellt wird, ist, dass wir unsere Kinder, also unsere Zukunft, für unseren heutigen Hunger verkaufen. Ein eindrucksvolles Bild. Der Verkauf der Tochter kann aber auch als Abtrennung oder Opferung des Femininen durch den Mann gesehen werden. Im Rahmen der Archetypen wird das Feminine nicht mit Mann oder Frau übersetzt, sondern in ihm wird die Fähigkeit gesehen, sich zu kümmern, zu versorgen und mit der Umwelt in Einklang zu sein. Und wenn dies nun eine zu alte Geschichte ist, dann können wir uns auch die modernere und weltberühmte Geschichte von J.R.R. Tolkien, Der Herr der Ringe, anschauen. Der große Zauberer Saruman lebt zu Beginn mit der Natur im Einklang. Er wandert durch die Wälder und freundet sich mit deren Bewohnern an. Allerdings wird er vom Wunsch nach mehr Macht ergriffen und korrumpiert. Er verliert seine Wertschätzung für die Natur und die Lebewesen und beginnt, die Wälder abzuholzen, um Waffen für den Krieg herzustellen. Am Ende führt seine Gier in seinen Untergang. Diese Geschichte ist zweifelsohne inspiriert durch Tolkiens eigene Erfahrung im Ersten Weltkrieg und zeigt ebenfalls, wie eine durch Entfremdung und Machthunger geprägte Wahrnehmung zum eigenen Untergang führt. Beide Geschichten zeigen die Konsequenz davon, wenn wir den Kontakt zu unserer Umwelt verlieren. Andersherum könnten wir auch sagen, dass es eine emotionale Abtrennung braucht, um dermaßen zerstörerisch mit der Welt umzugehen. Oder um dies wieder psychodynamisch auszudrücken, eine aus dem Gleichgewicht geratene narzisstische Balance führt in die Isolation, lässt uns innerlich leer fühlen, macht zwischenmenschliche Beziehungen kaputt und bringt krisenhafte und selbstzerstörerische Folgen. So verstörend diese Geschichten auch sein mögen, spiegeln sie nur einen Aspekt, nämlich den der Getrenntheit und deren Folgen wider. Das ist aber nicht alles. Die meisten, vor allem modernen Geschichten, drehen sich um den Archetypen des Helden bzw. der Heldin. Hier geht es darum, dass ein Übel entsteht, welches das Leben, wie es bisher war, bedroht und der oder die Heldin sich auf den Weg macht, um eine Rettung zu finden. Meist ist der erste Impuls der Hauptfigur allerdings, diese Aufgabe zu ignorieren. Aber nachdem sie ihre Zweifel überwinden kann, beginnt die Reise. Diese Reise führt die Hauptfigur oft an dunkle und gefährliche Orte. Nachdem die Hindernisse aber überwunden werden, findet die Hauptfigur meist einen Schatz, mit welchem sie zurückkehrt und diesen mit der Welt teilt. Hier können uns viele Beispiele einfallen. Ältere wie Robin Hood, der das Gold mit den Armen teilt, oder neuere wie die Superhelden à la Batman oder Spider-Man, die ihre Fähigkeiten und Verantwortung erkennen und übernehmen und damit den Bedürftigen helfen. Es geht in diesen Heldengeschichten darum, dass die bisherige Perspektive nicht mehr funktioniert und durch etwas Neues ersetzt werden muss. Die bewährten Methoden im Umgang mit der Welt funktionieren nicht mehr und wir müssen uns entgegen aller Widerstände um neue Möglichkeiten bemühen, womit wir wieder bei der Psychotherapie sind. Psychotherapeutinnen und jeder oder jede, der oder die eine Psychotherapie durchlaufen hat, wissen sehr gut, wie schwierig und lang, aber auch lohnenswert so ein Weg der Veränderung sein kann. Trotz unserer natürlichen Tendenz, uns gegen Veränderung zu wehren, geht es uns meist besser, wenn wir es schaffen, eine Veränderung anzunehmen und diese aktiv zu gestalten. Oft führt uns dies zu mehr Zufriedenheit, besseren Beziehungen und zu mehr innerer Ruhe. Der Widerstand, der gegen die Veränderung steht, wird in den Geschichten oft als zum Beispiel alter, manchmal schwacher oder kranker König dargestellt, welcher das alte System repräsentiert, welches nun nicht mehr funktioniert. Seinem Königreich geht es meist schlecht, weshalb er durch eine neue oder einen neuen, meist jüngeren König oder Königin ersetzt wird. Meist wird die Veränderung durch die Entdeckung eines Ereignisses angestoßen. Aber wie lässt sich all dies nun eigentlich auf unsere reale Situation in der Welt münzen? Der Beginn unserer eigenen Heldenreise wären sicherlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass sich das Klima verändert. Es sind die Beobachtungen der schmelzenden Eiskappen, das Ansteigen des Meeresspiegels sowie der Temperatur. All dies sind Zeichen, dass unsere alten Methoden, mit der Welt umzugehen, nicht mehr tauglich sind. Wie in den Geschichten, welche ja Aussagen darüber machen, wie wir innerlich fühlen und erleben, werden die Helden erstmal versuchen, das Problem zu ignorieren. Die, die dies nicht tun, haben bereits Wege der Veränderung eingeschlagen. Jede oder jeder auf seine eigene Weise. Wissenschaftler erkunden weiter die Natur und versuchen, die direkten und indirekten Konsequenzen der Erderwärmung besser zu verstehen. Ingenieure arbeiten an besseren Möglichkeiten der Energiegewinnung. PolitikerInnen arbeiten an Lösungen auf politischer Ebene. BürgerInnen gehen demonstrierend auf die Straße, um auf die Situation aufmerksam zu machen und sich gegenseitig zu stärken. Und so weiter. Der Schatz ist die Sicherung der Zukunft. Auf der anderen Seite ist der Weg beschwerlich und wie in unseren Geschichten gibt es Hindernisse und andere, die Zweifel und Verwirrung sehen, zum Beispiel an der Richtigkeit der wissenschaftlichen Ergebnisse. Auch gibt es PolitikerInnen, die die wissenschaftlich bewiesene Realität des Klimawandels verleugnen und um Wählerstimmen nicht zu verlieren, nicht ausreichend die nötigen Schritte einleiten. Politisch gesehen könnte der Schatz auch in der Schaffung eines Übergangs weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien sein, der Wirtschaft nicht oder nicht zu sehr schadet. Auf Ebene unseres Lebensstils wäre der Schatz, dass wir mit weniger auskommen. Auf Ebene der Forschung bessere Klimamodelle und Methoden der Erforschung unserer Welt zu gewinnen, welche unser Verständnis vertiefen. Auf Energieebene wäre der Schatz, dass erneuerbare Energien zugänglicher und besser gespeichert werden können. All dem übergeordnet steht, wie gesagt, die Sicherung unserer aller Zukunft. Diese dürfen wir nicht unserem unstillbaren Hunger opfern. Unsere neue Geschichte muss also die Wissenschaft mit dem Wissen unserer frühen Vorgänger um die Wichtigkeit der Verbindung zu unserer Natur und Umwelt vereinen. Abschließend nochmal ein Blick auf die Geschichte vom Herrn der Ringe. Hier finden sich nämlich auch Aspekte wieder, die wir eben besprochen haben. Die Charaktere Frodo und Sam sind eng mit der Welt und einander verbunden. Und entgegen ihrer zurückhaltenden Natur sind sie bereit, sich der Gefahr zu stellen und für das Überleben von Mittelerde auf die Reise zu gehen. Sam zeigt, wie er sich versorgend auch immer wieder um sein Umfeld kümmern kann. Er fühlt sich mit ihm verbunden. Frodo trägt derweil die gewaltige Last des Rings und ist zu großen persönlichen Opfern bereit, um Mittelerde vor der Dunkelheit zu retten. Tolkiens Botschaft ist laut Kiel die, dass Macht und Konsum nicht die Wege in eine lebendige Zukunft sind. Der Weg nach vorne wird durch den Zusammenhalt der Individuen geschaffen, von denen jeder etwas Eigenes mitbringt. Kiel mutmaßt weiter, dass die Herr der Ringe Bücher und Filme deshalb dermaßen berühmt geworden sind, weil sie ein wunderbares Beispiel für die Heldenreise sind und uns dies wiederum tief in unserem Inneren berührt. Wir werden von solchen Geschichten eingenommen, weil die Bilder in ihnen eine starke archetypische Symbolkraft auf uns haben. Mittelerde kann zum Beispiel als Metapher für unsere psychische Innenwelt gesehen werden, in der es versorgende und heilende, aber auch aggressive und zerstörerische Anteile gibt. Hier kommen wir nochmal auf die letzte Folge zurück. Freud sagte, aus Es soll Ich werden. Nur wenn wir uns unserer inneren Anteile bewusst werden und diese Raum bekommen können, können diese auch verhandelt und in Balance gebracht werden. Nur dann kann unser steuerndes Ich entscheiden, welchen Weg wir einschlagen. Der infantile Glaube und Grundgedanke des Konsumismus vom unendlichen Wachstum und dass wir stetig mehr, vor allem aber Neues brauchen, um glücklich zu sein und unsere innere Leere zu füllen, zeigt sich heute meiner Meinung nach so deutlich wie nie. In unseren Geschichten, unserer Musik, auf Social Media. Wenn wir uns innerlich leer fühlen, blicken wir nach außen und versuchen, unseren Hunger zu stillen. Das funktioniert aber nicht. Wir bleiben stets hungrig. Ich wollte heute auch deutlich machen, wie die Betrachtung dieser Geschichten und Bilder uns etwas darüber sagen kann, wie wir uns als Gesellschaft in dieser Welt verstehen. Unsere Geschichten geben wieder, was wir innerlich wissen und fühlen. Und oft sind es die erfolgreichen bzw. weit verbreiteten Geschichten, also die, die viele Menschen ansprechen, die uns dies besonders gut zeigen. Psychodynamisch haben sie deshalb eine hohe Relevanz, ähnlich wie der Traum. Zukünftig kommen wir hoffentlich noch mehr dazu, uns hier mit verschiedenen Geschichten zu beschäftigen. Ich weiß, dass diese Folgen zum Thema Klimawandel etwas anders sind als die bisherigen Folgen. Und ich merke auch anhand der Reaktion zur letzten Folge, die auch anders waren als bei den bisherigen Folgen, dass dieses Thema viel auslöst. Und auch für mich fließt bei diesem Thema mehr von meiner persönlichen Perspektive ein, als es sonst vielleicht der Fall sein mag. Vielleicht geht das bei einem solchen Thema, wovon wir alle betroffen sind, auch gar nicht anders. Deshalb möchte ich mir erlauben, mit der hoffnungsvollen Vision von Jeffrey Kiel zu schließen, der beschreibt, wie er eine Welt sehen würde, in der, wie er sagt, Kopf und Herz verbunden sind. In einer solchen Welt würden wir nach Wegen zu leben suchen, die unseren Lebensraum beschützen und unseren Fußabdruck reduzieren. Wir würden ein effizienteres Verteilungsnetz für Energie aufbauen. Unser Sinn für Zusammenarbeit und Zusammengehörigkeit würde uns ermöglichen, diese Verteilung von Energie und anderen Ressourcen als natürlich für unser Leben zu empfinden. Wir würden nicht horten, sondern die Bedürftigen versorgen und uns Gedanken über die Auswirkungen unserer Lebensart auf biologische, physische, soziale und psychologische Aspekte machen. Uns all dies vorzustellen ist wichtig, weil es der erste Schritt ist, uns zu erlauben, von solch einer Möglichkeit zu träumen. und damit auch den ersten Schritt in diese Richtung zu gehen. Aus der Psychotherapie wissen wir, damit sich etwas verändert, muss diese Veränderung erstmal gedacht und dann gefühlt werden können. Die ersten Schritte sind meist die schwierigsten. Der Unterschied ist hier, dass wir eigentlich gar keine andere Wahl haben, als uns zu verändern. Aber, wie wir wissen und in der letzten Folge auch schon gehört haben, genügt die äußere Realität oft nicht, um innerlich eine Veränderung anzustoßen. Hierzu noch ein letzter Gedanke. Die Welt von oben zu sehen, wie bei Aufnahmen aus dem Weltall zum Beispiel, zu sehen, wie Land, Luft, Eis und Wasser verwoben sind, kann uns ein Gefühl für ihre und unsere Verbundenheit geben, unabhängig von Ländergrenzen und politischen Konflikten. Und damit sind wir auch wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und würde mich sehr über weiteres Feedback freuen, vor allem wirklich dazu, was das Thema Klimawandel mit euch macht. Ich glaube, dass der Austausch hierüber und vor allem über die Gefühle, die in uns entstehen, wenn wir uns mit diesem Thema befassen, unglaublich wichtig ist, um einen Raum zu schaffen, in dem diese starken Gefühle überhaupt erstmal benannt und dadurch ausgehalten werden können. Und es ist meine Überzeugung, dass wenn uns das gelingt, auch der Weg frei wird, nach Lösungen zu schauen. Und damit Schritt für Schritt tatsächlich etwas zu verändern. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich mit den aktuellen Folgen etwas zu dem weiteren Austausch beitragen kann und stehe natürlich selber auch dafür bereit und freue mich über euer Feedback. Wie immer könnt ihr mich unter hocherfreut-podcast auf Instagram erreichen oder unter hocherfreut@outlook.de per Mail. Bewertet die Folge auch gerne dort, wo ihr sie hört. All das hilft dem Podcast beim Wachsen. Und ich freue mich drauf, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Danke fürs Zuhören. Bis dahin.